Liebe Geschwister, wir haben ein ganz langes Thema jetzt abgeschlossen. Heute kommt wirklich was Neues, aber ich möchte noch mal ganz kurz eine Rückblende machen. Ich habe jetzt zu euch, seit ich hier bin, fast nur über ein Thema gesprochen, über Gemeinschaft und über Gemeinde. Das habe ich wirklich so ausgewalzt. Ne? Also das müsste angekommen sein. Zuerst mehrere Predigten über Gemeinschaft und dann über Gemeinde. Wer erinnert sich an welche? Die Gemeinde zum Beispiel ist eine, was sind wir als Gemeinde? Die Braut Christi. Einige Predigten haben wir dazu gehabt. Das zweite war, ist die Familie. Haben wir einige Predigten dazu gehabt, dass wir wirklich eine Familie sind. Das dritte war dann, der kam danach dann richtig, der Leib, hatten wir auch einige Predigten. Und dann hatten wir das Haus Gottes, Tempel, Haus, wir sind das Haus Gottes. Und zum Schluss hatte ich zwei Predigten zum Thema, die Gemeinde ist auch eine Armee. Sie ist eine Kampftruppe. Sie ist von Jesus in diese Welt gesandt worden. Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und wir stehen in einem Kampf. Und das letzte Mal war dann, wer ist der Gegner? Und da haben wir auch einiges zu gehört. Ich dachte jetzt irgendwann nochmal darüber, über die Waffenrüstung zu sprechen, denn das ist auch eine Sache, die mit dem Thema zusammenhängt. Aber ich habe mich entschlossen, das jetzt abzuschließen. So, das Thema Gemeinde ist abgeschlossen. Ich möchte mit etwas Neuem beginnen. Und das hängt mit unseren Hausgruppen zusammen. Ich möchte einfach über Inhalte einmal sprechen, die wichtig sind, wenn wir uns in den Häusern treffen. Und ihr werdet heute Morgen dann merken, worum das dabei geht. Man kann das jetzt nicht ganz sehen, aber das ist auch nicht ganz so wichtig. Jetzt habe ich die ganze Zeit darüber gesprochen, wir sind eine Gruppe, wir sind mehrere, wir sind eine Gemeinschaft, Familie, Leib und so weiter. Also immer ging es um uns alle. Wenn ich heute darüber sprechen möchte, du bist einzigartig. Du als Einzelperson. Dann klingt das wie ein Widerspruch. Mann, wäre das schwierig, wenn du unsere lieben Romanskis so ein bisschen zur Seite stehen würdest. Ich habe meine Schwiegertochter mitgebracht für euch heute. I brought my daughter-in-law just for you. Okay? Dann klingt das wie ein Widerspruch. Du bist einzigartig. Lieber Wieland, ich denke, es geht um Gemeinde. Es geht doch immer um das Ganze. Ich werde euch heute wirklich ein Geheimnis mitteilen. Und wir werden das in aller Schärfe auch gleich noch sehen. Es geht um das Geheimnis. Wir können nur eine Gemeinschaft sein, wenn wir zuerst einmal eigenständige, mündige Personen geworden sind. Der Gott der Bibel, der Gott Abrahams, der Gott Davids, der Gott Gideons, der Gott Israels und der Gott des Neuen Testaments ist ein Gott, der zuallererst den einzelnen Menschen ruft. Du bist einzigartig, du bist unverwechselbar. Bevor ich mit euch Gemeinschaft haben kann, bevor ich mich hingebe für die Gemeinschaft in der Gemeinde, muss ich zuerst einmal eine eigenständige Person sein. Muss ich ein Mensch sein, der ganz alleine verantwortlich vor Gott ist. Und es gibt viele Menschen, die das umgehen wollen. Die Tendenz ist, dass der Mensch nämlich nicht Verantwortung übernehmen will für sein Leben. Und dass er sich gerne in seiner Familie eingräbt, auf der Arbeit irgendwo in einer Gruppe, oder er schließt sich überhaupt Gruppen von Menschen an, die so denken wie er. Er möchte nicht unbedingt ein Einzelner sein. Er ist zwar egoistisch, aber er sucht eine Gemeinschaft, um nicht zu erkennen, ich bin für mich verantwortlich. Ich habe zwei Bibelstellen ausgesucht, die ich mit euch einfach mal vorlesen möchte. Zum Beispiel 1. Mose 17, Vers 1, ich bin Gott, der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Manche kennen diese Stelle, sie kommt nämlich an dem Punkt, wo Abraham vorher gesündigt hatte und Ismael entstanden war. Und dann hat Gott 13 Jahre geschwiegen. Und auf einmal kommt die Stimme Gottes wieder in sein Leben hinein. Abraham, 13 Jahre hat er nichts gehört. Einmal sagt Gott, Abraham, lebe vor mir, sei untadelig, sei fromm. Und jetzt habe ich eine andere Übersetzung rausgesucht und die geht folgendermaßen. Die gute Nachricht sagt, halte dich ganz an mich. Liebe Geschwister, das ist eine Offenbarung in unserer gesamten Weltkultur. Wir werden gleich sehen, es gibt viele Kulturen, die kennen nicht das Individuum. Die kennen nur die große Gemeinschaft. Einzig der Gott der Bibel sagt, halte dich an mich. Ela, halte dich allein an Gott. Halte dich nicht an die CFA Wiedenbrück. Halte dich auch nicht an deinen Hauskreis, so schön und so wichtig wie der ist, aber du gehörst zuerst mir. Gucken wir uns drei Beispiele nur ganz kurz an. Abraham, Gott ruft einen Einzelnen und sagt, ziehe aus deinem Vaterhaus aus, verlasse alles, sei nur für mich da. David war, wie wir wissen, das letzte der Kinder. Er war hinten bei den Schafen und es sollte ein König gefunden werden. Und alle Söhne kamen und stellten sich vor Samuel auf. Bin ich der zukünftige König? Bin ich der zukünftige König? Und wir wissen, nein, die waren es alle nicht. Der allerletzte, irgendwo bei den Schafen. Und den nahm Gott und er führte ihn aus der Familie der Brüder heraus. Er sagte ihm nicht, ordne dich deiner Familie unter, sondern ich rufe dich heraus, wandle vor mir und sei mein Kind. Ich will dich gebrauchen. Ein vielleicht noch besseres oder interessanteres Beispiel ist Gideon. Gideon war wirklich jetzt auch nicht eine besondere Person. Im Buch der Richter, Kapitel 7, denke ich mal, kann man davon lesen. Gideon war ein ganz normaler Mensch. Aber auf einmal kommt der Engel des Herrn und er sagt zu ihm, Gideon, ich habe mit dir etwas vor. Du sollst Israel von den Midianitern befreien. Seht ihr, Gott ruft den einzelnen Menschen und stellt ihn in Verantwortung. Bevor wir eine Gemeinschaft bilden können, bevor ich mich einordnen kann und einer Gemeinschaft dienen kann, muss ich der werden, der ich vor Gott sein soll. Wir schauen uns eine neutestamentliche Stelle an, die ich ganz, ganz interessant finde. In Judas, diesem ganz kleinen Brief, ziemlich am Ende der Bibel, heißt es, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes. Bei mir in der Menge Bibel heißt es, erbaut euch auf hochheiligem Glaubensgrund, und zwar jeder Einzelne. Wenn wir in eine Hausgruppe zusammenkommen, dann ist ein wichtiger Teil des Abends die Auferbauung. Die Auferbauung. Jeder wird auferbaut. Bevor wir aber einander auferbauen können, heißt es, erbaue dich selbst. Wie das geschieht, werde ich nachher dann am Schluss uns noch deutlich machen. Aber jetzt schon einmal festgestellt, Erbauung bei uns Christen, bei denen, die Gotteskinder sind, geschieht zuerst bei mir ganz persönlich. Ich kann nicht in eine Gemeinde gehen und immer da sitzen und sagen, liebe Gemeinde, lieber Prediger, erbaue mich. Tu mir jetzt was Gutes, damit ich voller Kraft nach Hause gehen kann. Du hast während der Woche, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, Woche die Aufgabe, dich selbst in Gott zu erbauen. Dich auf den Glauben zu stellen, den er in dein Leben hineingelegt hat. Und dazu muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Susanne und ich, wir hatten gestern Abend noch einen Film uns angeschaut. Wir nehmen die immer auf so einen Rekorder. Und wenn wir Zeit haben, gucken wir den. Und in der Regel ist es dann abends um 11. Das ist so die Zeit, wo wir uns dann so einen kleinen Film reinziehen. Und der Film gestern Abend, da ging es um die Ehrenmorde in der Türkei. Ist das allen ein bekannter Begriff, Ehrenmorde? Das heißt zum Beispiel, wenn da ist eine Gruppe von 4 Kindern und eine davon ist eine Schwester, eine Frau. Dann haben die anderen Brüder die Aufgabe, für diese Frau, für ihre Schwester zu sorgen. Und wenn diese Schwester mit einem Freund fremdgehen würde oder sie würden, was weiß ich, irgendwas machen, dann würden die anderen Brüder sie zur Verantwortung ziehen. Und im schlimmsten Fall, wenn sie jetzt zum Beispiel Ehebruch betreiben würde, würde sie möglicherweise ermordet werden. Nicht immer und überall, aber das geschieht häufig. Und wir haben einen Film darüber gesehen. Ich wollte euch heute Morgen gerne einen ganz kurzen Ausschnitt gezeigt haben. Da wird in einer Einrichtung ein Psychiater befragt über diese Leute. Und er sagt dann ganz deutlich, diese Menschen, diese Muslime aus der Türkei oder aus Pakistan oder sonst wo, sind zuallererst nicht eigenständige, selbstständige Personen, sondern sie sind Teil einer Gruppe. Sie gehören nicht sich selbst. Liebe Geschwister, die Mehrzahl der Kulturen unserer Welt ist so programmiert. Sie sind zuerst eine Kultur der Gruppe. In Türkisch heißt das die Umma. Die Umma ist die Gemeinschaft. Ein Mensch in einer türkischen Familie ist zuallererst Teil der Umma. Der Vater hat seine Rolle zu spielen, die Mutter hat ihre festgelegte Rolle zu spielen, der älteste Bruder hat seine festgelegte Rolle zu spielen, die anderen Brüder auch, die müssen sich dem Abi, so heißt er, dem ältesten Bruder unterordnen, und die Mädchen sowieso, die haben gar nichts zu sagen. Liebe Geschwister, wir leben hier in Deutschland auf einer Insel der Seligen. Wir leben in einer beispiellosen Freiheit, aber in fast allen Kulturen dieser Welt ist es anders. Ich möchte euch das einmal wirklich deutlich sagen, auch wenn das jetzt nicht so geistlich klingt, aber das müssen wir wissen. Das ist die Kultur der Kontrolle. Die Kultur, die Gott gebracht hat, und ich sage nicht jetzt der Westen, die westliche Welt ist zwar programmiert vom Christentum und deswegen geht es bei uns anders zu, aber das kommt nicht von der westlichen Welt, das kommt nicht von Amerika und nicht von Deutschland, das kommt vom christlichen Glauben. Der christliche Glaube hat unsere deutsche Kultur und die von England, Frankreich und von der westlichen Welt geprägt. Das muss uns bewusst sein. Und das ist eine Kultur der Verantwortung. Ich glaube aber, dass diese Kultur der Verantwortung, dass ich nämlich ein mündiger, selbstständiger Mensch zu sein habe und als der ordne ich mich dann Gott unter. Ich bin also keine Marionette Gottes, sondern ein eigenständiger Mensch. Das geschieht und wird nur dort gelebt, wo Menschen wirklich sich von Gott beeinflussen lassen. Das wird nicht automatisch gelebt bei Katholiken, bei Evangelischen oder bei Namenschristen, sondern erst, wenn wir wirklich vor Gott stehen, dann nehmen wir das voll in Anspruch. Und ihr gehört mit dazu. Zum Beispiel, bei der Kultur der Kontrolle hat jeder in der Familie seine klare Rollenzuweisung. In einer deutschen Familie und vor allen Dingen in einer Familie wie wir hat jedes Kind eigenständige Verantwortung, auch in der Schule zum Beispiel. Ich finde es wichtig, dass Schüler, gilt jetzt für euch zum Beispiel, die ihr hier seid, oder für andere, die noch in der Schule sind, ihr lernt für euch selbst. Ihr lernt nicht für die Eltern, ihr lernt für euer eigenes Leben. Nur wenn ihr lernt, euch in dieser Gesellschaft wirklich zu positionieren, ich sage nicht, sich durchzusetzen, aber ich sage zu positionieren, dann werdet ihr einen wichtigen Teil in dieser Gesellschaft ausfüllen können. Bei der Kultur der Kontrolle entscheidet die Gruppe für mich. Wenn also so eine Mädchen, so eine Frau umgebracht wird, weil sie sich vergangen hat mit einem anderen Jungen, dann wird die Gruppe gefragt. Manchmal sogar sind es mehrere Gruppen, mehrere Familien in bestimmten Kulturen der Türkei. Da wird dann regelrecht, da gibt es einen Ältestenrat und der tagt und dann wird gesagt, ja, sie muss getötet werden und eine Person wird dazu bestimmt. Da gibt es ganz dramatische Filme dazu. Bei uns ist es wichtig und bei Gott ist es wichtig, dass ich selber eine Entscheidung treffe. Also ihr Kinder, ihr Jugendlichen, nicht die Eltern entscheiden für euch, sondern ihr entscheidet für euch ganz persönlich. Der Kontrolle der Gruppe steht dann die Selbstkontrolle gegenüber. Ich bin für mein Leben auch vor Gott verantwortlich. In der Kultur der Kontrolle passt der eine auf den anderen auf. Nicht nur der Vater passt auf seine Kinder auf, die Kinder passen auch auf den Vater auf, dass er seine Rolle richtig spielt. Du bist nicht eigenständig, du bist ein Teil dieser Gruppe. Bei uns heißt es, achte auf dich selbst. Wisst ihr, was ich so interessant finde? je weiter sich unsere Gesellschaft entwickelt hat, denn auch im vorletzten Jahrhundert sah es in Deutschland ja auch noch anders aus. Wenn ich zum Beispiel den Film Das Weiße Band, Mani, heißt das so, Das Weiße Band? Das ist ein Film aus dem, ich weiß nicht, ungefähr 20er oder 10er Jahre im letzten Jahrhundert. Das ist furchtbar, was auch in deutschen Landen passiert ist, welche patriarchalischen Strukturen Menschen erniedrigt haben. Furchtbar. Aber diese Menschen haben nicht aus dem Geist Gottes gehandelt, sondern aus dem Geist des Stolzes. Nur wenn wir bei Gott sind, dann wissen wir, dass man auf sich selbst achtet und nicht der Familienvater die anderen Mitglieder unterdrückt. In der Kultur der Kontrolle lebt man in Gebundenheit, in der Kultur der Verantwortung leben wir in Freiheit und Selbstbestimmung. Was ich gerade eben sagen wollte, was ich so interessant finde, ist, dass wir heute diese Dinge erleben dürfen, was in früheren Jahrhunderten eben nicht der Fall war. Aber wenn wir das mit dem Neuen Testament vergleichen, dann merken wir, das Neue Testament war auf der Höhe der Zeit. Wenn Paulus sagt, achte auf dich, achte auf deinen Wandel, schau nicht zu den hohen Dingen, sondern erniedrige dich, sei besonnen, überlege, wie du lebst. Das hat Paulus vor 2000 Jahren gesagt. Während unsere ganze Welt heute noch in Gebundenheit und in Kontrolle lebt, ist das Neue Testament auf der Höhe der Zeit, auf der Höhe der modernen Pädagogik, dass der einzelne Mensch eigene Entscheidungen trifft und für sein Leben verantwortlich ist. Du bist einzigartig. Vor ein paar Tagen las ich in der Neuen Westfälischen Zeitung ein Interview von Kofi Annan, einem ganz tollen Generalsekretär, finde ich, also der letzte Generalsekretär der Vereinten Nationen. Und dieser Artikel, dieses Interview wurde überschrieben mit "Der Mensch steht im Mittelpunkt". Das kommt nicht aus dem Islam, das kommt nicht aus dem Hinduismus, das kommt nicht aus dem Buddhismus, das kommt nur aus der jüdisch-christlichen Religion, das kommt nur von Jahwe im Alten Testament und von Jesus Christus im Neuen Testament. Und wir lesen das in den Briefen des Neuen Testamentes, wo der einzelne Mensch im Mittelpunkt steht. Du bist gefragt, du gehst dein Leben. Du kannst nach rechts gehen, du kannst nach geradeaus gehen, du kannst nach links gehen. Du hast die Entscheidung zu treffen. Ein Schritt weiter. Wenn du dein Leben eigenverantwortlich lebst, wenn du erkennst, ich bin Wieland Finkberg, ich bin Hartmut, ich habe meine Begrenzungen, ich kann nicht alles, aber ich kann gewisse Dinge. Hartmut kann zum Beispiel mit dem Fahrrad hier zum Gottesdienst fahren. Er muss nicht andere anrufen, bring mich oder so. Er hat ein Fahrrad, er kann hier hinfahren, sogar bei Wind und Wetter. Ne? So, jeder hat von uns bestimmte Fähigkeiten. Lebe in deinen Fähigkeiten. Und wenn du das tust, dann kannst du ein Teil einer Gruppe werden, aber du bist nicht in einem Zwang. Du bist nicht in der Gruppe gebunden, festgelegt, sondern du bist eine Persönlichkeit. Und in Freiwilligkeit baust du diese Gruppe mit auf. Das ist Hausgruppe. Das ist Hauskreis, das ist Hausgemeinde. Und wenn du das tust, dann kannst du gemeinsam deine Gaben einbringen. Dieser eine hat nur diese Begabung, der hat diese Begabung, die anderen Begabungen. Und sie kommen, und weil sie ein Opfer bringen wollen, weil sie für die anderen da sein wollen, weil sie den Nächsten lieben wollen wie sich selbst, bringen sie sich gemeinsam ein. Und bauen am Ganzen mit. Dann geschieht Vernetzung. Dann ist man miteinander verbunden. Aber nicht so, dass du gezwungen bist, sondern dass du das alles freiwillig machst. Ich möchte mit euch zum Schluss 4 ganz kurze Dinge ansprechen, wie das jetzt geschieht. Du sagst vielleicht, okay, Wieland, das habe ich verstanden. Ich weiß jetzt, dass ich einzigartig bin, ich weiß, dass ich für mein Leben zu sorgen habe und dass ich in Freiwilligkeit in einer Gemeinde Mitglied werden darf. Zum Beispiel, dass ich mich taufen lassen kann. Ich weiß, es gibt einige von euch, die mit dem Gedanken, den Gedanken im Herzen tragen. Ich möchte Jesus ganz nachfolgen und dazu gehört, dass ich mich taufen lasse. Dass ich in den Tod Jesu hineingehe und sage, ich gehöre alleine Jesus Christus. Und weil ich ihm alleine gehöre, gehöre ich auch zu seiner Gemeinde. Aber nicht umgekehrt. Ja? Nicht umgekehrt. Zuerst gehören wir Jesus. Und dann gehören wir der Gruppe und der Gemeinde. Und das ist eine Entscheidung der Eigenständigkeit. Ja, wenn du dich taufen lässt, dann ist das deine persönliche Entscheidung. Also der erste Punkt, hab Mut zur Eigenständigkeit. Der zweite Punkt, folge Jesus nach. Ich finde das interessant. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, komm und folge mir nach. Er hat nicht auf einmal eine ganze Gruppe berufen. Er ist jedem Einzelnen nachgegangen. Wir wissen heute, dass diese Berufung der Jünger eine Zeit brauchte. Jesus lebte erstmal, er hat sich taufen lassen bei Johannes und dann ging er durch Galiläa, er ging durch Kapernaum und so weiter. Und dann hörte er und sah, wie Menschen sich um ihn gruppierten und von ihm lernten. Dann wurde ihm klar, da ist Petrus, also Simon. Und er sagte, Simon, folge mir nach. Andreas, folge mir nach. Jakobus, folge mir nach. Bartholomäus, folge mir nach. Matthäus, folge mir nach. Das dritte, lebe bewusst in der Bedeutung deiner Berufung. Ich denke, das habe ich gerade eben schon deutlich gemacht. Erkenne, wer du bist und lebe da drin. Mein letzter Punkt, lass dich leiten vom Heiligen Geist. Ihr Lieben, dass Jesus gesagt hat, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, ihr werdet bei mir sein, ihr habt eine Wohnung bei mir, aber ich sende euch den Heiligen Geist und der lebt in Harald, ganz persönlich. Der lebt in Manfred, ganz persönlich, in Susanne, ganz persönlich und er weckt das Potenzial, was in jedem Einzelnen von uns ist. Und dieser Heilige Geist ist Christus in mir. Die Hoffnung im Diesseits, die Hoffnung im Jenseits. Christus ist bei mir, er lebt in mir, durch ihn bin ich einzigartig. Ihr Lieben, es ist so ein Schmerz für mich, wenn ich dienstagabends in Bielefeld in meiner Türkengruppe bin. Ich habe schon mal davon erzählt, da sind Albaner, Araber drin und so weiter. Und ich spüre, wie diese Menschen ihrer Gruppe und ihren Familien und der Gemeinschaft, in der sie überall drin stehen, total eingebunden sind. Sie tun zwar so, als wenn sie freie Menschen wären, aber sie sind total gefesselt und geknebelt und ich versuche da das Licht Jesu hineinzubringen. Das ist ein Schmerz für mich. Jeder Dienstagabend ist ein Schmerz für mich, ich sag's euch. Und wenn ich hinfahre, das Geschäft zuschließe und dorthin fahre, dann bete ich jedes Mal, Herr, ich hoffe, es wäre schon wieder vorbei. Ganz ehrlich, ich mache das nicht gerne. Erstens bin ich ein Oppi für diese Leute. Das passt schon lange nicht mehr, aber ich weiß, ich muss diesen Dienst tun. Aber es ist ein Schmerz für mich, weil ich merke, wie diese Leute gebunden sind. Und mein Ruf ist Geist Gottes. Gebrauche mich, Herr, komm. Und gib den Leuten Träume, lass sie von dir träumen. Begegne du ihnen, ich kann sie nicht verändern. Wir haben so viel von Gott geschenkt bekommen. Lass uns noch einmal dieses Lied singen. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt, okay?